Dies klingt zunächst widersprüchlich, da sich AIDS in den westlichen Ländern vermutlich aufgrund der höheren Promiskuität und der hohen Ansteckungsgefahr, insbesondere bei Analverkehr, zunächst stark in schwulen Kreisen verbreitete. Durch die von den AIDS-Hilfen und der deutschen Bundesregierung angestoßenen Aufklärungskampagnen rückte das Tabuthema Homosexualität aber stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Dadurch wurde nicht nur Aufklärung über das HIV-Virus und das dadurch ausgelöste Krankheitsbild AIDS erreicht, sondern auch für sicherere Sexualpraktiken, Safer Sex, als Vorsichtsmaßnahme geworben. Dabei konnten viele Fehlmeinungen und Vorurteile im gesellschaftlichen Bewusstsein über Schwule und Lesben korrigiert werden. Es lässt sich eine stetig steigende Toleranz in der Bevölkerung gegenüber Homosexualität feststellen. Die moralischen Gesellschaftswerte haben sich verschoben, auch wenn manche Menschen Homosexualität verurteilen oder homosexuelle Menschen abwerten. Viele Menschen bringen schwule Sexualität automatisch mit HIV bzw. AIDS in Verbindung. Schwule sind jedoch nach herrschender medizinischer Ansicht nur dann dieser besonderen Risikogruppe zuzurechnen, wenn sie häufig ungeschützten Analverkehr bzw. Verkehr mit wechselnden Sexualpartnern haben, da die Verletzungs- bzw. Infektionsgefahr bei analer Penetration drastisch höher ist als bei vaginaler Penetration und Promiskuität allgemein im Risikoverhalten für sexuell übertragbare Krankheiten zugerechnet ist. Bisher, Stand 8/2011, ist es deutschen und österreichischen Männern, die sexuelle Kontakte mit anderen Männern haben, untersagt, Blut oder Organe zu spenden, da diese generalisiert als HIV-Risikogruppe zugeordnet werden, ungeachtet dessen, dass sich jeder gesunde Mensch unabhängig von seiner sexuellen Orientierung mit dem HIV-Virus infizieren kann. Psychologie. Die psychiatrische Pathologisierung der Homosexualität begann Mitte des 19. Jahrhunderts. Homosexualität wurde in der Regel als Symptom der inneren Verkehrung des Geschlechtsempfindens, in Klammern kontäre Sexualempfindung, Inversion, Klammer zu, aufgefasst. Eine besondere und zugleich ambivalente Rolle spielte dabei seit ca. 1900 die Psychoanalyse. Sigmund Freud bezeichnete Homosexualität, Zitat, als Abweichung der sexuellen Funktionen, hervorgerufen durch eine gewisse Stockung der sexuellen Entwicklung. Als psychischen Normalfall sah Freud die Bisexualität an. Auch die Heterosexualität beruhe, Zitat, auf einer Einschränkung der Objektwahl. Mehrfach bezog er öffentlich Stellung gegen Kriminalisierung und Pathologisierung der Homosexualität. 1903 betonte er in der Zeitschrift Die Zeit, dass Homosexuelle nicht als Kranke behandelt werden sollen. Zitat Ende. 1905 stellte er fest, Zitat, die psychoanalytische Forderung widersetzt sich mit aller Entschiedenheit dem Versuch, die Homosexuellen als eine besonders geartete Gruppe von den anderen abzutrennen. Zitat Ende. 1921 widerspricht er Ernst Jones, der einen homosexuellen Arzt nicht zur analytischen Ausbildung zulassen wollte. 1930 unterzeichnete er einen Appell an den Nationalrat zur Abschaffung der Strafbarkeit. Und 1935 schrieb er in einem Brief an eine Mutter, dass auch Homosexuelle durch eine Analyse zur Harmonie, Seelenfrieden und voller Leistungsfähigkeit, Zitat Ende, gelangen können. Seine Ansichten zum Thema resümiert er in dem Aufsatz über die Psychogenese eines Falles von weiblicher Homosexualität aus dem Jahr 1920. Darin wendet er sich gegen die Vorstellung voll entwickelte Homosexualität mit dem Ziel der Wiederherstellung der vollen bisexuellen Funktion psychoanalytisch behandeln zu können. Dies sei, Zitat, nicht viel aussichtsreicher als das Umgekehrte. Zitat Ende. Die Heilung von, Zitat, voll entwickelter Homosexualität, Zitat, nur dass man dies Letztere aus gut praktischen Gründen niemals versucht. Entsprechende Therapieanstrengungen scheiterten zudem sehr häufig daran, dass homosexuelle Patienten nicht aus Unzufriedenheit mit ihrer Situation, sondern auf äußeren gesellschaftlichen Druck hin eine Therapie beginnen. Zitat. In der Regel vermag der Homosexuelle sein Lustobjekt nicht aufzugeben. Es gelingt nicht, ihn zu überzeugen, dass er die Lust, auf die er hier verzichtet, im Falle der Umwandlung am anderen Objekt wiederfinden würde. Wenn er sich überhaupt in Behandlung begibt, so haben ihn zumeist äußere Motive dazu gedrängt, die sozialen Nachteile und Gefahren seiner Objektwahl und solche Komponenten des Selbsterhaltungstriebes erweisen sich als zu schwach im Kampfe gegen die Sexualstrebungen. Man kann dann bald seinen geheimen Plan aufdecken, sich durch den eklatanten Misserfolg dieses Versuches die Beruhigung zu schaffen, dass er das Möglichste gegen seine Sonderartung getan habe und sich ihr nun mit gutem Gewissen überlassen könne. Zitat Ende. Sigmund Freud, 1920. Dennoch wurde Homosexualität erst ab 1973 von der American Psychiatric Association, in Klammern APA, aus ihrem Krankheitenkatalog, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, kurz DSM, damals Auflage DSM-2, gestrichen. Nicht zuletzt aufgrund der Forschungsergebnisse von Evelyn Hooker. Zuvor galt Homosexualität als psychische Störung. Allerdings existierte von da an im DSM-2 die, Zitat, sexuelle Orientierungsstörung. Später in DSM-3 ich-dystone Homosexualität genannt, mit der ein Zustand anhaltenden Leidens in der eigenen Homosexualität diagnostiziert werden konnte. In neuen, aktuellen DSM-4-TR befindet sich eine Diagnosekategorie nicht näher bezeichnete sexuelle Störung, die auch ein andauerndes und ausgeprägtes Leiden an der sexuellen Orientierung, Zitat Ende, in Klammern 302.9 Klammer zu, beinhaltet. Die Streichung erfolgte 1973 gegen den Widerstand der American Psychoanalytic Association, die dadurch erheblich an Renommee und Einfluss verlor, denn nach einem Generationswechsel neue Positionen bezog und sich 1991 entschuldigte. Zitat. Die American Psychoanalytic Association lehnt jede öffentliche oder private Diskriminierung gleichgeschlechtlich orientierter Frauen und Männer ab und bedauert sie. Es ist die Position der American Psychoanalytic Association, dass die mit uns verbundenen Ausbildungsinstitute ihre Kandidaten aufgrund ihres Interesses für die Psychoanalyse aussuchen, wegen ihres Talents, ihrer Vorbildung, ihrer Integrität, ihrer Bereitschaft zur Selbstanalyse und Ausbildung und nicht aufgrund sexueller Orientierung. Zitat Ende. American Psychoanalytic Association Declaration on Homosexuality adopted 1991. Eminent, May 1992, übersetzt von Christian Michelides, Fettdruck aus dem Original übernommen. Aus der von der Weltgesundheitsorganisation herausgeschriebenen International Classification of Diseases, in Klammern ICD, wurde die Homosexualität erst mit der 1992 veröffentlichten ICD-10 entfernt. Dafür wurde dort das Störungsbild der ich dystonen Sexualorientierung, Klammer auf, Diagnose, Schlüssel F66.1, Klammer zu, im Bereich der Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgenommen. In der ICD-8 wurde Homosexualität bereits 1968 als umstrittenes Krankheitsbild dargestellt. In Psychoanalyse und Psychotherapie gibt es nach wie vor kontroverse Meinungen. Anhänger der Gay Affirmative Psychotherapy, die die internationale Mehrheitsmeinung vertreten, versuchen, den Umgang mit Homosexualität möglichst in das Menschsein zu integrieren. Im deutschen Sprachraum äußerten sich 2009 zwei Standardwerke klar und deutlich. Die mit Merkens Waldvogel konstatierten Udo Rauchfleisch, dass Diskriminierung und Pathologisierung wissenschaftlich nicht vereinbar seien. Im Stummfritz verlangte Wolfgang Till von der Psychotherapie, Zitat, eine nicht pathologisierende, verurteilsfreie Haltung zur Homosexualität, Zitat Ende. Johannes Kremerius nannte, in Klammern schon 1992, die Pathologisierung der Homosexualität und die Weigerung, Homosexuelle zu analytischen Ausbildung auszulassen, als einen der wesentlichen Gründe für die Krise der Psychoanalyse. Dazu entgegengesetzt gibt es eine immer kleiner werdende Minderheit von Medizinern bzw. Psychoanalytikern, die Homosexualität im Gegensatz zur DSM-4 und zur ICD-10 als, Zitat, krankhafte und behandlungsbedürftige Störung, Zitat Ende, sehen. Der Psychotherapeut Douglas Haldeman, der ehemalige Vorsitzende der American Psychological Association, ist der Meinung, Lesben und Schwule hätten zwar ein Recht auf Veränderung ihrer sexuellen Orientierung, sofern sie mit ihren sexuellen Orientierungen unzufrieden seien. Bisher ist jedoch keine funktionierende, in Anführungsstrichen, Therapie bekannt, mit der langfristig die sexuelle Orientierung verändert werden könnte. Die sogenannte reparative Therapie bezeichnet Haldeman als Pseudowissenschaft. Die sexuellen Neigungen als solche bestimmten noch nicht die psychologische Identität eines Menschen, da dazu wesentlich die freie Stellungnahme gehört. Im Sommer 2008 erklärte die deutsche Bundesregierung im Bundestag, dass reparative Therapie in der Fachwelt weitgehend abgelehnt werde. Die deutsche Bundesregierung vertritt weder die Auffassung, dass Homosexualität einer Therapie bedarf, noch dass Homosexualität einer Therapie zugänglich ist. Auch Haldeman ist der Meinung, die sogenannte reparative Therapie passe nicht in die moderne Mental Health Profession hinein und sei, Zitat, seit Jahren diskreditiert. Ursachen der Ausbildung der sexuellen Orientierung. Welche Faktoren beim Einzelnen zur Ausbildung einer bestimmten sexuellen Orientierung führen, ist ungeklärt. Grundsätzlich können bei der Entstehung der sexuellen Orientierung zwei Hauptthesen unterschieden werden. Die sexuelle Orientierung ist schon vor der Geburt festgelegt. Die sexuelle Orientierung wird erst durch gewisse Identifikationsprozesse in der frühen Kindheit oder auch besondere Abläufe in der Pubertätsphase geprägt. Außerdem werden Theorien vertreten, die eine Kombination dieser beiden Thesen darstellen. Unter biologischen, evolutionären und psychologischen Aspekten werden deshalb folgende Themen diskutiert. Faktoren, die zur Homosexualität beim Menschen führen. Die Frage, ist Homosexualität durch angeborene Faktoren bedingt oder beeinflussen diese die Ausbildung der Homosexualität? Die Frage, ist Homosexualität auch oder teilweise eine Willensentscheidung? Obwohl sich der weit überwiegende Teil der Wissenschaft darin einig ist, dass Homosexualität keine Krankheit oder Pädophilie ist, wird diese immer noch vereinzelt, häufig von religiös orientierten Gruppierungen, als abnorm oder krankhaft eingestuft und eine in Anführungsstrichen Heilung ist sinnvoll und für sinnvoll und möglich gehalten. Sogenannte Therapien werden diskutiert und auch ausprobiert. Zu nennen ist dabei vor allem die hoch umstrittene, im Umfeld evangelikaler Christen in den USA entstandene Ex-Gay-Bewegung, die sogenannte Konversationstherapien zur in Anführungsstrichen Umpolung von Homosexuellen zu Heterosexuellen propagiert und anbietet. Diese Therapien werden von der medizinischen, psychologischen und psychiatrischen Fachwelt praktisch einhellig abgelehnt und als potenziell schädlich für die Betroffenen angesehen. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind solche Therapien bei Minderjährigen seit September 2012 wegen ihres Schadpotenzials gesetzlich verboten. Der wissenschaftliche Streit über die Ursachen homosexuellen Verhaltens ist sehr alt. Solange jedes homosexuelle Verhalten strafbar war, waren die Argumentationen in diesem Streit oft von dem Bestreben geleitet, entweder die in Anführungsstrichen Unausweichlichkeit homosexuellen Verhaltens zu belegen und damit die Forderung nach dessen Straflosigkeit zu begründen, oder aber es als freie Entscheidung für in Anführungsstrichen moralischen Verfall zu kennzeichnen, dem mit der Bestrafung entgegengewirkt werden müsse. Auch heutige Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die von einer angeborenen sexuellen Orientierung ausgehen, eine tolerantere Haltung gegenüber Homosexuellen haben als jene, die es als persönliche Entscheidung sehen. Teile der Lesben- und Schwulenbewegung distanzieren sich von Ursachenforschung. Die Erfahrung der letzten 150 Jahre zeigt, dass Wissenschaftler, Mediziner, Psychologen und andere sich für die Ursachen der Entwicklung sexueller Orientierungen primär der homosexuellen Orientierung interessiert haben. Und als Teil dieser Studien haben viele versucht, Homosexuelle zu erkennen und sie zu heilen, wobei das behauptete Ergebnis nicht zwingend Heterosexualität sein musste. Viele homosexuelle Menschen befürchten deshalb, dass Ursachenforschung letztlich gegen sie eingesetzt werden soll, um Homosexualität als unnatürlich, abnormal oder krankhaft bzw. als Symptom einer Krankheit anzusehen. Vor allem bei Menschen bzw. Gruppierungen, die Homosexualität aus ideologischer, religiöser oder aus persönlicher Abneigung nicht tolerieren wollen, können solche Forschungen den Drang wecken, diese einzusetzen, um Homosexualität zu beseitigen oder zumindest Homosexuelle zu erkennen und zu isolieren. Solche Befürchtungen stützen sich unter anderem auf Erfahrungen, die homosexuelle Männer im Dritten Reich machen mussten, in welchem man Homosexuelle mittels psychologischer Experimente erkennen und mit grausamen medizinischen Menschen versuchen, in Anführungsstrichen, zu heilen. Selbst Menschen, denen Schwule und Lesben sympathisch sind und aktiv unterstützende Eltern homosexueller Kinder, wollen meist heterosexuelle Kinder. Und sei es nur aus Angst vor den potenziell negativen Folgen von Heterosexismus und Homophobie in der Gesellschaft. Zu beachten ist auch, dass Untersuchungsergebnisse nicht in der westlichen Welt verbleiben, sondern global verfügbar sind. In einer Universität in Singapur, wo damals gleichgeschlechtliche Akte mit lebenslanger Haft bestraft werden konnten, standen die Psychiater vor der Frage, ob ein präsymptomatischer Test ohne die Möglichkeit einer Behandlung angeboten werden dürfe. Während der Zeiten Karl Heinrich Ulrichs, der von 1825 bis 1895 lebte, eine angeborene biologische Ursache als gegeben hingenommen werden musste, wäre heutzutage sogar ein in Anführungsstrichen homosexuelles Gen potenziell per Pränataldiagnostik erkennbar und man könnte darauf mit selektiver Abtreibung oder Gentherapie reagieren. Befürworter eines Rechtes der Eltern auf Selektion sind beispielsweise Aaron S. Greenberg und J. Michael Balley. Kulturell wurde das Thema im 1993 uraufgeführten Stück The Two Knights of the Gold, der letzte Gold, von Jonathan Collins behandelt, welches 1997 mit alternativem Ende verfilmt wurde. Bisweilen wird kritisiert, dass die Erforschung der sexuellen Orientierung zu stark auf die Erforschung von Homosexualität ausgerichtet sei. Gelegentlich wird auch die Ursachenforschung zur Homosexualität an sich kritisiert. Hierin wird von diesen Kritikern eine Wertung oder Pathologisierung gesehen, die auf einen heteronormativen Blickwinkel zurückzuführen sei, der als sozialkulturelles Konstrukt angesehen wird. Eine wertneutrale Forschung in diesem Bereich müsse das gesamte Spektrum der sexuellen Orientierungen im Blick haben. Biologische Ursachenforschung, die sich im Wesentlichen auf die gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung konzentriere, würde einen Rechtfertigungszwang für bestimmte Verhaltensweisen einschließen und Moralvorstellungen von richtiger oder falscher Sexualität transportieren. Eine fundierte Zusammenfassung und Kritik der aktuellen Ansätze und Untersuchungen zur männlichen Homosexualität lieferte etwa Robert Allen Bouquet 2002 mit seinem Band Reinventing the Male Homosexual, The Power and Rhetorics of the Gay Gene. Nach einem Schlaganfall kann es zu Persönlichkeitsveränderungen kommen. Neben üblichen, teilweise temporären Veränderungen, die als Defizit wahrgenommen werden, wie beispielsweise Depressionen, Apathie, Ängstlichkeit, Labilität und Impulsivität, kann seltener vermeintlich ein fremder Akzent angenommen werden, sich der Kunststil ändern oder überhaupt erst sich ein künstlerisches Talent zeigen. Noch seltener soll es zu einer Veränderung der sexuellen Orientierung kommen können, in beide Richtungen. Ein Mann war sich seit seiner Jugend seiner gleichgeschlechtlichen Anziehung bewusst, hatte gleichgeschlechtliche Erlebnisse und auf längere Zeit einen gleichgeschlechtlichen Partner. Mit 53 Jahren hatte er einen Schlaganfall. 6 Monate danach beklagte er erstmals eine Veränderung seiner Persönlichkeit, Interesse, Stimmungsschwankungen und heterosexuelle Bedürfnisse. Der Patient bezeichnet sich heute als bisexuell. Die Autoren der Fallstudie halten eine Änderung ausschließlich aufgrund des psychologischen Effektes nur der Erkrankung für unwahrscheinlich, da er im unmittelbaren sozialen Umfeld und der Familie trotz seiner homosexuellen Orientierung akzeptiert gewesen sei, berichten jedoch gleichzeitig von Alkoholproblemen und Depressionen des Patienten. Der ehemalige Bankangestellte und Rugbyspieler mit nach der Selbstauskunft und Außenwahrnehmung durchwegs heterosexueller Orientierung berichtet von ersten Veränderungen nach einem Schlaganfall. Er habe plötzlich andere Interessen entwickelt und interessiere sich nicht mehr für Rugby. Sein Freundeskreis und Lebensstil änderte sich. Seine Arbeit empfand er als langweilig und erlernte den Beruf des Friseurs. Er entdeckte seine gleichgeschlechtlichen Gefühle und interessierte sich nach eigenem Bekunden fortan nicht mehr für Frauen. Sein Problem sei, dass ihm sein Freundes- und Bekanntenkreis nicht abnehmen würde, dass die Veränderungen durch den Schlaganfall verursacht seien. Genetik. Der Zwillingsforscher Franz Josef Kallmann befragte in den 1950er Jahren männliche Zwillingspaare. Bei deren Stichprobe ermittelte er, dass von 40 eineiigen und 45 zweieiigen männlichen Zwillingspaaren, von denen mindestens ein Bruder sich selbst als schwul bezeichnete, bei 100% der eineiigen Zwillinge der andere Bruder sich ebenfalls als schwul definierte und dass bei den zweieiigen Zwillingen diese in diesem Punkt der allgemeinen männlichen Bevölkerung liegen. Andere wie Willhard S. Schlegel fanden ähnliche genetische Komponenten der sexuellen Orientierung. Spätere Forschungsarbeiten der 1960er Jahre kamen zu verschiedenen Ergebnissen. Einige konnten einen Zusammenhang zur Psychizität finden, während andere keinen Unterschied zwischen eineiigen Zwillingen, zweieiigen Zwillingen und Adoptivgeschwistern feststellten. 1993 brachte der US-amerikanische Forscher Dean Hammer einen genetischen Marker auf dem X-Chromosom mit Homosexualität in Verbindung. Die Annahme bestätigte sich zunächst, weil eineiige Zwillingsbrüder, die diesen Chromosomenabschnitt trugen, beide schwul waren. Spätere Forschungsarbeiten der gleichen Forschungsgruppe konnte dieser Zusammenhang allerdings nicht bestätigen. Eine Studie der Forschungsgruppe um Balay et al. 1991 und 1993 hatte zum Ergebnis, dass eineiige Zwillinge häufiger beide homosexuell sind als zweieiige. Definierte sich ein eineiiger Zwilling als gleichgeschlechtlich orientiert, so stimmte dies zu etwa 50% mit der Selbstdefinition seines Zwillingsbruders überein. Bei zweieiigen Zwillingen waren es nur 20-25%, deren angegebene sexuelle Orientierung übereinstimmte. Diese Arbeiten wurden, wie auch jene von Kalm, Mann und Schlegel, als methodisch fehlerhaft kritisiert. So wurde Zygotizität der Zwillinge, eineiig oder zweieiig, nicht molekular genetisch bestimmt, sondern anhand eines Fragebogens nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Verhalten. In einer Zwillingsstudie aus Schweden von 2008 wurden 3826 zwischen 1959 und 1985 geborene Zwillingspärchen untersucht, bei denen mindestens ein Zwilling einen gleichgeschlechtlichen Sexualpartner hat. Durch Vergleich zwischen eineiigen und zweieiigen Zwillingspärchen wurde statistisch analysiert, welche genetischen und Umweltfaktoren die Auswahl des Partnergeschlechts beeinflussen. Einflussfaktoren: genetische Einflüsse bei Männern 39%, bei Frauen 19%. Gemeinsame Umwelteinflüsse bei Männern 0%, bei Frauen 17%. Individuelle Umwelteinflüsse bei Männern 61% und bei Frauen 64%. Bei allen Untersuchungen ist zu beachten, dass eine homosexuelle Neigung nicht immer sicher festgestellt werden kann. Manche Probanden verschweigen aus Scham eine ihnen bewusste homosexuelle Orientierung. Andere sind sich ihrer noch nicht bewusst oder haben sie sich noch nicht eingestanden. In Klammern, inneres Coming Out. Das führt dazu, dass die Zahl homosexuell empfindender Probanden in den Studien regelmäßig geringer erscheint, als sie tatsächlich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Anzahl der Probanden in sämtlichen Studien nur gering war. Es gibt Hinweise dafür, dass eine genetische Veranlagung zur bzw. Empfänglichkeit zumindest für männliche Homosexualität existiert. Aber es gibt wohl kein einziges Homosexualitätsgen. Wie groß der Einfluss der Gene tatsächlich ist, ist zwar noch unbekannt, es kann jedoch ausgeschlossen werden, dass die Gene keine Rolle spielen. Denkbar ist unter anderem eine Kombination von verschiedenen Erbfaktoren. Eine Kombination von Erbfaktoren und hormoneller Prägung während der Schwangerschaft oder auch eine Kombination genetischer und sozialer Faktoren. Nach einer Hypothese von William R. Rice, Urban Friedberg und Sergei Gavrilets aus dem Jahr 2012 könnte die Entstehung der menschlichen Homosexualität durch epigenetische Vererbung verursacht sein. So würde bei einigen Individuen die sexuelle Präferenz der Mutter an den Sohn und die Präferenz des Vaters auf die Tochter übertragen. Das passiere dann, wenn die Epimarks bei den Genen, die für die sexuelle Ausrichtung verantwortlich sind, bei der Keimzelle erhalten blieben. So bilde dann beispielsweise ein Embryo zwar männliche Geschlechtsorgane aus, die sexuelle Ausrichtung auf das männliche Geschlecht wäre aber dieselbe wie bei der Mutter. Die Homosexualität des Menschen ist nach dieser Hypothese angeboren, ohne zwangsläufig in der DNA-Sequenz erkennbar zu sein. Die Hypothese erklärt, weshalb das Vorkommen von Homosexualität beim Menschen über die Zeit statistisch stabil bleibt. Nach dieser Hypothese entsteht die homosexuelle Prägung bei jedem Individualzyklus neu und darum stirbt sie evolutionär nicht aus, obwohl die meisten homosexuellen Menschen keinen eigenen Nachwuchs. Die Autoren der Studie geben allerdings an, dass es sich nur um eine Hypothese handelt, hingegen derzeit keine empirischen Befunde für einen Zusammenhang von Homosexualität und Epigenetik sprechen würden. Eine kritische Analyse der Studie von Rice et al. Hat Heinz J. Voss vorgenommen. Endokrinologie. Eine Theorie, die auf Forschungsarbeiten des deutschen Endokrinologen und Sexualwissenschaftlers Günther Dörner zurückgeht, besagt, dass Stresshormone in der Schwangerschaft für Homosexualität verantwortlich seien. Bei männlichen Föten verhinderten sie, dass deren Gehirn, das zunächst keine Unterschiede zu einem weiblichen habe, durch bestimmte Hormone ein männliches Geschlecht bekomme. Diese das Gehirn modifizierenden Hormone vermännlichen das Gehirn des männlichen Babys normalerweise in der Schwangerschaft in drei Phasen, von denen jede durch Stress gestört werden könne. Zur lesbischen Anlage befindet sich eine analoge Aussage, nämlich, dass diese das Produkt von sehr entspannten Müttern seien, deren Vermännlichungshormone mangels Stress seltener ausgeblieben seien. Allerdings wenden Kritiker dieser und ähnlicher Theorien ein, dass es sich bei der Annahme, dass schwule Männer irgendwie weiblicher sein müssten als heterosexuelle oder lesbische Frauen männlicher, lediglich um ein heteronormatives Postulat handelt, welches keinesfalls bewiesen ist. Es erklärt ebenfalls nicht, warum schwule Männer einen anderen verweiblichten Mann gegenüber einer vermännlichten Frau als Partner bevorzugen sollten. Siehe auch Straight Acting.